Herzlich willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance aus dem Institut für Finanzdienstleistungen zu IFZ. Ich bin Thomas Bierer.
Und ich bin Timo Herroth. Wir begrüßen Sie zum Gespräch mit Robert Eigenherr. Robert Eigenherr ist Head of Capital Markets and Head of Treasury and Asset Management bei der Eurofima. Herzlich willkommen, Robert.
Ja, guten Tag, ihr beiden, und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich über ein aktuelles und wichtiges Thema mit euch zu sprechen.
Ja, besten Dank, Robert. Wir wollen gleich in die Fragen einsteigen. Lieber Robert, zunächst einmal möchten wir dich fragen, was dein persönlicher Hintergrund ist und wie du zu Eurofima gekommen bist.
Meine berufliche Laufbahn begann nach dem Studium bei der SBB. Damals bin ich im Treasury eingestiegen. Ich war fasziniert vom Bloomberg Terminal, von den großen Zahlen, die man bei der SBB bewegte. Wir hatten ein 9 Milliarden Schuldenportfolio, viele Währungen, die man traden und absichern musste. Und das hat mich eigentlich von Beginn an fasziniert. Ich bin dann auch im Treasury dort bei der SBB die Karriereleiter hochgestiegen. Und in der letzten Funktion durfte ich das Verwaltungsratmandat bei der Eurofima ausüben. SBB hält 5% an dieser supranationalen Organisation, die den europäischen Bahnen Darlehen gewährt. Und der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern und ich war einer davon. Und wir haben damals die neue Strategie für die Zukunft, das Project Horizon, definiert und auch abgesegnet. Also was man eigentlich dann mit der Eurofima als Organisation machen will, was die Zukunft so bringen soll. Und da bin ich eigentlich gewechselt von der Strategie ins Operative. Ich habe mich dann entschieden, als Head of Treasury and Asset Management eben diese Strategie operativ umzusetzen. Und zusätzlich seit Ende 2020 bin ich auch noch Head of Capital Markets. Das ist so das Schwesterteam, wo eigentlich die Finanzmarktaktivitäten durchführt. Das ist so ein kleiner Einstieg, Übersicht, wie ich zu Eurofima gekommen bin.
Ja, besten Dank, Robert, um das vielleicht nochmal so ein bisschen abzurunden. Wir wollen ja heute eigentlich in das Thema grüne Finanzierung und ESG später einsteigen, aber vielleicht nochmal kurz abzurunden. Die Eurofima sitzt ja in Basel, wurde schon 1956 gegründet auf Grundlage eines internationalen Übereinkommens zwischen 14 souveränen Staaten. Heute besteht sie aus 25 Mitgliedstaaten und 26 Anteilseignern. Interessantes Projekt. Die Eurofima widmet sich der Erneuerung und dem Betrieb des öffentlichen Schienenverkehrs und agiert hierbei als Schnittstelle zwischen den internationalen Kapitalmärkten und den Anteilseignern. Das hast du ja auch gesagt, du bist für Capital Markets zuständig. Wir wollen direkt in das Thema reinspringen. Wie spielt hier das Thema Nachhaltigkeit und das Thema ESG konkret eine Rolle? Und bezogen natürlich auch auf dich persönlich, wie fließt es in deinen operativen Alltag ein?
Genau, du hast es gesagt, Eurofima finanziert den öffentlichen Personenverkehr in Europa. Also beispielsweise auch für die SBB in der Schweiz, aber auch in den anderen 25 Member States. Und wir haben bis heute über 80 Milliarden Schweizer Franken Kredite an die Bahnen verliehen. Und zum Thema Nachhaltigkeit, oder du hast es gesagt, das liegt eigentlich im Herzen von Eurofima, weil der Gründungszweck war schon ein nachhaltiger. Der Gründungszweck war eine Non-Profit-Maximizing-Mission, eben um die Unterstützung des Personenverkehrs sicherzustellen. Und das ist eine umweltfreundliche und eine soziale Mission. Wenn wir Darlehen an unsere Eisenbahnen vergeben, machen wir das nicht nach dem Maximierungsprinzip, möglichst viele Rendite zu holen, sondern eben das Darlehen geben Business ist eine soziale und nachhaltige Mission und wir geben diese einfach zu Selbstkosten weiter. Es gibt dann andere Departements, beispielsweise das Treasury, da versuchen wir Gewinn zu erzielen. Aber das Kerngeschäft, die Darlehen an die Bahnen sind eigentlich nicht profitmaximierend. Und vielleicht noch ein anderer Punkt betreffend Nachhaltigkeit. Bis dato haben wir unseren Eigentümern geholfen, 150 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Also Eurofima hat natürlich einen extremen nachhaltigen Impact. Und wenn du gefragt hast, wie das in meinem Daily Business aussieht, oder wir haben jetzt über die nachhaltige und soziale Mission gesprochen, was Eurofima eigentlich genau macht, den Schienenverkehr zu fördern. Dann spreche ich kurz über die zwei Departments, die ich leite. Also das eine ist das Capital Markets Department. Da geben wir eigentlich Anleihen im Kapitalmarkt raus, um eben dann Darlehen an unsere Eisenbahnen zu geben. Und da wollen wir eigentlich im Kapitalmarkt auftreten als nachhaltige und Top-Kreditqualität-Emittentin. Das bedeutet, wir begeben sehr viele Green Bonds, bis zu 80%. Und diese Green Bonds unterstützen eigentlich die Sustainable Development Goals, Ziele 9 und 11. Sie unterstützen das EU-Umweltziel 1 zur Eindämmung des Klimawandels. Und sie unterstützen auch den EU Green Deal mit dem Ziel von Zero to, also null CO2-Emissionen. Und genau das machen wir mit unseren Green Bonds. Das ist unser Commitment zum Markt. Wir wollen eigentlich eben eine nachhaltige Emittentin sein, um diese Ziele zu erreichen. Dann auf der anderen Seite vom Balance Sheet, von der Bilanz, wo wir eigentlich die Aktiven bewirtschaften. Wir haben ein Treasury-Buch, das sind 4 bis 5 Milliarden Euro, die wir verwalten. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen eine nachhaltige und verantwortungsvolle Investorin sein. Das bedeutet, wir haben uns öffentlich dazu bekannt, die UN Principles for Responsible Investments in unseren Anlageentscheidungen einzubeziehen. Das bedeutet eben, dass ESG-Kriterien in unserem Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was die United Principles for Responsible Investment sind, die UNPRI. Da committet man sich, also man sagt eigentlich, man bezieht in seine Investmententscheidung 6 Prinzipien ein. Das erste Prinzip ist, in die Investmentanalyse und Entscheidungsfindungsprozessen nimmt man ESG, also Umwelt, soziale und Governance-Themen mit ein. Der zweite Punkt ist, dass man eine aktive Investorin ist und das in der Eigentümerpolitik dann auch integriert. Der dritte Punkt ist, dass man eben auch die Aktivitäten und die Entscheidungen offenlegt. Und was wir heute machen, ist genau einer dieser Punkte. Oder ich spreche mit euch, um offen zu legen, wie wir eigentlich ESG-Kriterien integrieren. Der vierte Punkt ist dann auch, dass man die Akzeptanz und die Umsetzung im Kapitalmarkt fördert. Der fünfte Punkt ist, eine Effektivität bei der Umsetzung zu steigern, also dass man Best Practice macht mit anderen Unternehmen. Wie macht man das, dass man eben auch teilt, wie man das genau macht. Und das sechste ist, dass man dann jährlich einen Report erstellt, zuhanden von PRI, was man alles gemacht hat im letzten Jahr. Und wir haben uns öffentlich bekannt zu diesen Prinzipien und die wenden wir jetzt eben auch an. Und das ist eben genau im Daily Business, im Treasury Department, was wir machen.
Ja, Robert, vielen Dank für die Offenlegung deiner Insights. Das ist sehr wertvoll für uns und ein guter Einblick. Kommen wir nochmal zu dem Thema Anleihen und Bonds. Bei der Eurofema gibt er ja sowohl sogenannte Labeled Green Bonds als auch Unlabeled Bonds heraus. Vielleicht auch nochmal für die Zuhörer und natürlich auch speziell für unsere Studierenden und Kursteilnehmenden ganz interessant. Was ist der Unterschied der beiden Bondarten und warum ist es nicht möglich, nur Labeled Green Bonds zu platzieren? Beziehungsweise wo liegen die größten Unterschiede hinsichtlich der Kosten der Investoren sowie auch der Regulatorik?
Der Unterschied zwischen Labeled Bonds und Unlabeled Bonds liegt eigentlich im Asset, also in der Finanzierung, die wir begeben und was für Rollmaterial oder Züge wir finanzieren. Und das wird definiert über das Eurofima Green Bond Framework. Jede Organisation macht ihr eigenes Green Bond Framework. Und wir haben uns da entschieden, ein ziemlich striktes Green Bond Framework zu machen. Wir sagen, grün bedeutet für uns keine einzige CO2-Emission. Also wir finanzieren unter den grünen Anleihen nur elektrifiziertes Rohmaterial. Und wenn man ein bisschen die Landkarte in Europa anschaut, die Schweiz hat natürlich 100% elektrifizierte Züge, aber wir finanzieren auch Züge in Osteuropa. Und da fahren viele Züge noch mit Diesel. Obwohl das Diesel oder der öffentliche Schienenverkehr mit Diesel auch sehr umweltfreundlich ist, sagen wir, das ist für uns non-green. Weil es gibt viele Investoren, die sagen, es muss wirklich dark green sein, also wirklich 100% green, sonst kaufen wir den Grünbond nicht. Und so ist es für uns viel einfacher zu argumentieren. Mhm. Trotzdem, unser Ziel für die Label Green Bonds ist bei 80%. Also wir wollen 80% in grünen Anleihen emittieren und den Rest machen wir in non-labeled Green Bonds. Und eben, ich habe es gesagt, Personentransport auf Schiene, auch wenn es non-labeled ist, ist eine der energieeffizientesten Arten von Verkehr und produziert am wenigsten CO2-Ausstoß. Also auch die Non-Green-Label-Fonds sind eigentlich umweltfreundliche Anleihen, die wir begeben. Du hast das Pricing angesprochen. Da gibt es ein gutes Beispiel. Deutschland hat letztes Jahr einen sogenannten Zwillingsanleihe platziert. Eine Non-Green-Anleihe und eine grüne Anleihe mit den gleichen Komponenten, also gleiche Laufzeit, gleiches Kreditrisiko. Nur die eine ist grün. Und gestartet sind die Anleihen eigentlich mit fast keinem Spread, also keine Pricing Difference. Und in dieser kurzen Zeit, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, sieht man eine Differenz von 5 Basispunkten, die nicht zu erklären ist mit Risiken, sondern es geht nur darum, dass eine für grüne Zwecke gebraucht wird und die andere für nicht grüne. Und wenn man also einen Green Bond begibt, kann das auf der Kostenseite einen positiven Effekt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Sachen, die man berücksichtigen muss, wenn man eine grüne Anleihe begibt. Du hast es gesagt mit der Regulatorik. Man muss beispielsweise ein Green Bond Framework kreieren. Was bedeutet das Green Bond Framework? Das ist ein Dokument, das jede Organisation erstellen kann anhand von den ICMA, International Capital Markets Association Prinzipien. Und da definiert man als erstes die Use of Proceeds. Also was will man finanzieren? Bei Eurofima ist das jetzt elektrifiziertes Rollmaterial. Das ist unser Use of Proceeds. Dann definiert man, wie man dann das Projekt evaluiert, oder? Und wir haben da einen Selection-Prozess, einen Prozess, wie wir da unsere Assets auswählen. Der dritte Punkt ist, man muss diese dann auch managen. Man muss sagen, was passiert jetzt mit diesem Rollmaterial? Wie viel haben wir? Wie viel wird gefahren? Was ist dann der Impact von diesen gefahrenen Personenkilometern? Und daraus kann man dann eben ableiten, wie viel CO2 man spart. Und als letzter Punkt muss man das Ganze reporten. Also es gibt schon noch viel Aufwand, so ein Framework zu erstellen. Wenn man das mal erstellt hat, dann verlangen die Investoren eine Second Party Opinion. Also man gibt es dann eigentlich einem externen Reviewer, der dann schaut, sind diese Prinzipien alle eingehalten, macht dieses Green Bond Framework Sinn, etc. Und die geben dann eigentlich einen Stempel und sagen, ja, genau, euer Green Bond Framework ist compliant mit den Green Bond Principles und jetzt in unserem Fall sogar mit der EU-Taxonomie. Also wir sind das erste Verkehrsunternehmen, das wirklich eine Second Party Opinion bekommt, dass unser Zweck oder unsere grünen Anleihen die EU-Taxonomie unterstützen. Und dann gibt es eben jährlich einen Allocation und einen Impact Report, den man erstellen muss, zum genau reporten, wie viele CO2 hat man eingespart, etc. Es gibt schon noch viel Aufwand, das Ganze zu machen. Und vielleicht noch eine Randnotiz, es gibt natürlich auch Impact-Investoren, die Großen, die dann wirklich auch anfragen, kommen mit spezifischen Fragen und sagen, okay, jetzt will ich wissen, wie viele Züge hast du finanziert? Jetzt will ich wissen, wie viel CO2-Emissions hast du eingespart, etc. Und die kommen dann wirklich mit Fragen und das gibt dann halt einen Journalaufwand, diesen Investoren dann Rechenschaft abzulegen, was man alles gemacht hat. Also Regulatorik ist nicht zu unterschätzen. Positive Impact ist sicher Marketing, dass man eben eine Nachhaltigkeit-Emittentin ist und man sieht jetzt auch das Pricing, dass es einen Vorteil hat, wenn man eine grüne Anleihe emittiert gegenüber einer non-grünen. Und der letzte Punkt, Investoren, oder? Klar, das Label hat einen wichtigen Impact, aber meistens kommt es eben auch auf die Währung drauf an und auf die Laufzeit. Also wenn du einen grünen US-Dollar-Bond machst in 2 Jahren, dann springen nicht die ESG-Investoren auf den. Wenn du aber eine lange Anleihe machst, Euro ist eher die Währung, wo viel grün ist, dann hast du sehr viele grüne Investoren im Buch. Und eben diese Investoren, die Dark Green Investoren, hättest du natürlich nicht, wenn du jetzt eine 20-jährige Euro-Anleihe non-green machst. Die haben wirklich das Mandat, tick the box, ist es eine grüne Anleihe, ja, nein, und dann dürfen sie investieren. Aber viel kommt darauf an, auf die Laufzeit und auf die Währung der Emission. Also das ist so kurz und bündig, was die Kosten, was die Regulatorik und was die Investoren so über grüne Anleihen denken, jetzt in unserem Fall, oder es gibt natürlich auch andere Fälle.
Darf ich da vielleicht noch eine Rückfrage stellen beim Thema Investoren? Wie sieht das bei dir aus? Also eben, du hast gesagt, es kommt sehr stark eben auch auf die Laufzeit an, so wie ich es verstanden habe, je längerfristiger du etwas herausgibst, umso eher hast du grüne Investoren. Und das heißt, die schauen dann eben nicht nur auf dieses Label Green Bond, sondern eben auf die Währung, Laufzeit, und sie stellen auch Rückfragen allenfalls, vielleicht auch vor dem Investment natürlich, oder man muss sich mit denen beschäftigen, also das ist aufwendig. Schauen die dann auch auf irgendwelche ESG-Berichte von Ratingagenturen? Also gibt es da auch bestimmte Sachen, die ihr reporten müsst oder wo ihr wisst, das wird sehr oft gefragt? Also wie sieht das dort in diesem Bereich aus?
Das ist eine sehr gute Frage und es gibt im Finanzmarkt zwei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist, man schaut auf die Emission. Ist die Anleihe grün? Ja, nein. Der zweite Ansatz ist, man schaut auf die Emittentin. Was hat die Emittentin für ein ESG-Risiko? Was für ein ESG-Standing etc.? Also entweder schaut man auf die Anleihe oder auf den Emittenten. Und wichtig ist eigentlich, um das zu eruieren, muss man einfach das Investmentziel definieren des Investors, oder? Und wenn man jetzt spricht über einen grünen Fonds, der sagt in einem Anlageprospekt, wir investieren in grüne Anleihen, das ist der Investmentziel, oder? Dann werden die auf die Emission schauen. Jetzt Eurofima hat sich committed oder hat eben die PRI unterzeichnet und sagt, wir sind ein Investor, der ESG-Kriterien auf Emittenten-Level anschaut. Also wir schauen weniger auf die grüne Emission, sondern wir schauen, wie ist das Unternehmen, das Businessmodell des Unternehmens mit Nachhaltigkeitskriterien vereinbar. Das erste ist, tick the box, ist es grün oder nicht. Das zweite ist viel schwieriger. Ich kann sonst kurz sagen, wie wir das bei Eurofima machen, oder wir machen den zweiten Approach, wir sagen, wir integrieren ESG-Kriterien auf Unternehmensebene. Und bevor wir das gemacht haben, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wenn wir einen Ansatz definieren, muss das 5 Punkte erfüllen. Er muss verständlich sein, er muss stringent sein, er muss umsetzbar sein, er muss objektiv sein, weil wir nicht subjektive, persönliche Werthaltungen integrieren wollen und er muss zielführend sein. Und das war wirklich eine spannende Reise, bis wir diesen ESG-Ansatz für Eurofima integriert haben. Wir haben zuerst wirklich alles angefangen mit der Unterschrift zu den UN-PRI. Dann hat man die Investmentziele definiert, wie ich vorhin gesagt habe, oder was erwarten eigentlich unsere Shareholders von uns? Wie sollen wir investieren? Unsere Shareholders sind Bahnunternehmen, also die erwarten schon nicht, dass wir in eine Ölfirma investieren. Das ist völlig gegen den Zweck von einer SBB. Wir haben gesagt, was erwarten unsere Eigentümer von uns? Und anhand von dem haben wir dann definiert, was die Ziele sind. Wir haben mit 2 Masterstudenten ein halbes Jahr Informationsbeschaffung betrieben. Die haben für uns sehr viele Arbeit eigentlich erledigt. Und dann haben wir das Ganze analysiert und unseren Ansatz eigentlich abgeleitet. Und wenn man dann mal den Ansatz hat, dann muss man das Ganze integrieren in die existierenden Risiko-Frameworks. Dann weiter muss man einen Datenprovider auswählen. Man kann das intern machen, man kann es aber auch von einer externen Quelle nehmen. Was wir dann gemacht haben ist, und das finde ich sehr wichtig, unseren Approach definiert und dann geteilt. Also wir haben mit anderen Supranational Organizations in Luxemburg dann Meetings gemacht, unseren Ansatz geteilt, ihren Versuch verstanden, mit Banken, mit Universitäten. Oder man muss das teilen, um wirklich dann auch zu verstehen, wie das ankommt und ob man noch was verbessern kann. Und dann muss man das Ganze niederschreiben oder Governance und ins System reinbringen. Wie kann man diese Daten in das Treasury Management System nehmen? Und dann sind wir live gegangen Anfang dieses Jahres mit unserem neuen Ansatz. Und der Ansatz beruht eigentlich auf drei Säulen. Die erste Säule ist, dass wir sagen, jede Unternehmung, die gegen den UN Global Compact verstößt, können wir nicht investieren oder nicht kein Business machen. Das sind für uns einfach die 10 Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruptionsprävention als Minimum Requirement. Also wer dagegen verstößt, das ist für uns nicht investierbar. Dann sagen wir als Zweitens, wir wollen ESG Integration machen. Also wir wollen ESG-Kriterien integrieren. Also neben Kreditrisikozahlen, neben Zinsrisikozahlen schauen wir auch mit expliziten Zielen, wie viel ESG-Risiko in unserem Portfolio ist. Und der Portfolio-Manager muss dann das Portfolio anhand diesen drei Kennzahlen steuern. Und der letzte Punkt ist, dass wir ESG-Engagement machen mit Unternehmen, die eigentlich ein schlechtes ESG-Rating haben oder in unseren Augen etwas nicht gut machen, suchen wir den Dialog und aktiv mit denen, um eben darauf hinzuweisen, dass das für uns sehr wichtig ist. Also das ist so kurz zusammengefasst. Die beiden Unterschiede zwischen Green Bond Investments und ESG ein bisschen ganzheitlicher gedacht auf der Stufe Unternehmen.
Genau, also sehr spannend, eben ein umfassender Ansatz, eine Methode, die ihr ja auch selber entwickeln musstet, damit ihr dorthin kommt, wo ihr jetzt auch seid. Vielleicht hier die Rückfrage, wenn du gesagt hast, ihr seid im 2021 mit diesem Ansatz jetzt wirklich live gegangen. Hat das alles funktioniert soweit, wie man sich das vorgestellt hat, oder gibt es vielleicht da noch ein Tipp für andere Firmen, die das auch umsetzen möchten, so professionell, wie ihr das gemacht habt, die vielleicht da noch eine Abkürzung nehmen könnten? Oder waren all diese Schritte wirklich sinnvoll, notwendig mit der Datenbeschaffung auch und so weiter?
Ich habe es gesagt, es ist eine Reise. Diese Reise ist nie abgeschlossen, weil eben das Thema ist ziemlich neu. Das Wichtigste ist, dass man anfängt, dass man sich interessiert für das Ganze, oder? Und man committet sich mit den UNPRI nicht, dass es implementiert wird, sondern dass man es implementieren wird. Und das ist ein wichtiger Unterschied, oder? Wenn wir das eingeführt haben, 2021, gibt es viele offene Punkte noch. Ich kann einen Punkt nennen, oder? ESG-Ratings, es gibt viele Investments, die gar kein Rating haben. Was macht man? Leitet man es von einer ähnlichen Firma ab? Leitet man von dem Land ab, wo die Firma ist, leitet man selber eines her, nimmt man ein anderes Rating? Das sind alles offene Fragen. Da gibt es keine Lösung, die sagt, das ist die richtige, oder? Das muss man für sich selber entscheiden. Und für unser Portfolio gibt es viele Investments, die nicht geratet sind, und da müssen wir eine Lösung suchen, oder? Es gibt viele offene Punkte, und deswegen sage ich, es ist eine Reise, aber man muss einmal starten. Und es gibt keine Abkürzung zu deiner Frage.
Okay.
Also du musst dir bewusst sein, was deine Ziele sind. Du musst Informationsbeschaffung betreiben. In unserem Team haben alle den CFA ESG Investments gemacht, um das grundsätzlich zu verstehen, also diese Ausbildung. Und dann musst du das Ganze integrieren in deine Firma, oder? Und jede Firma ist anders, deswegen gibt es auch kein Rezept oder eine Anleitung, diese 10 Schritte, mach die bitte, und dann hast du eine ESG Integration. Das ist völlig falsch, oder? Es ist viel überlegen, es ist viel selber eine gute Lösung finden, und es gibt da keinen Leitfaden mit 10 Punkten, die man abarbeiten kann. Mhm. Und das Wichtigste ist Interesse, oder? Wenn man das Interesse nicht hat, wird es schwierig, oder wenn man nicht überzeugt ist von dem, was man macht und was es bringt, dann hat es auch keinen Wert, das zu machen.
Genau, natürlich bei euch, glaube ich, jetzt ein sehr vorbildliches Unternehmen von der ganzen Geschäftstätigkeit her, von der DNA eigentlich des Unternehmens her, schon spannend zu sehen, was überhaupt der Zweck ist, und dass man da sehr grüne Ziele, könnte man schon sagen, verfolgt. Oder ich glaube, das passt dann auch wirklich sehr gut, dass man sich auch da weiter auseinandersetzt und committet. Du hast jetzt auch schon angesprochen, das Thema Rating, eben, es gibt es nicht für alle Unternehmen, man muss vielleicht selber eine Lösung finden. Teilweise ist auch die Frage, wie groß ist dann das Vertrauen in die Ratingagenturen, wie eine Firma dann bewertet wird. Also was kannst du dazu sagen? Ist das bei euch auch ausschlaggebend jetzt, diese erste, die ESG-Ratings oder macht ihr auch intern durchgeführte Ratings? Gebt ihr denen mehr Gewicht?
Wir sind nicht so ein großes Team und deswegen sagen wir, wir sourcen das out. Wir lassen uns die Daten von einem externen Provider geben. Zu deiner Frage, warum ist das Vertrauen noch nicht so groß? Warum gibt es viele Fehler? Warum gibt es viele Ratings, die noch falsch sind? Und da muss man die Ursache verstehen, oder? ESG, Sustainability, das hat eine exponentielle Entwicklung gemacht, eine Nachfrage. Wenn diese Teams, diese Ratingagenturen mit 30 Leuten gestartet sind vor ein paar Jahren, haben die jetzt mehrere hundert Mitarbeiter, die können gar nicht alle diese Nachfragen bewältigen. Und dementsprechend ist die Qualität natürlich nicht so hoch wie auf etablierten Credit-Ratings, die das schon seit 50 Jahren machen. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass eben die Emittenten, wenn sie etwas finden, in ihrem ESG-Rating aktiv den Dialog suchen und in Dialog treten und die Ratings bewirtschaften. Nicht einfach sagen, dieses Rating ist falsch, die haben das falsch gesagt, ist mir egal. Was wir jetzt machen ist, oder wir schauen, was haben sie falsch gesagt, treten in den Dialog und sagen, das ist falsch, wir haben das eigentlich gemacht, wir sind Signatory of UN Global Compact. Bitte passt das an und dann machen die das. Aber wenn du einfach den Kopf in den Sand streckst und sagst, das ist einfach Scheißqualität, das nützt nichts, oder? Weil das Thema ist so wichtig, die ESG-Ratings werden in ein paar Jahren denselben Stellenwert haben wie Credit-Ratings. Also man kann nicht einfach sich davon verstecken und es ist besser, wenn man aktiv den Dialog sucht. Und vielleicht noch eine interessante Zahl, warum man auch, viel hört man auch, ja, die Übereinstimmung ist so schlecht, ein Rating sagt gut, ein Rating sagt schlecht. Und da muss man auch ein bisschen verstehen, was der Hintergrund dieser Rating ist, oder? Fast 100% Correlation bei den Credit Ratings, S&P, Moody's und Fitch, raten meistens die Unternehmen dasselbe. Bei den ESG Ratings ist die Korrelation etwas mehr als 60%. Und warum ist das so? Der Grund ist, weil sie verschiedene Ansätze haben. Der erste Ansatz ist, man schaut dann relativ zum Sektor, wie gut ist ein Unternehmen. Also beispielsweise, man nimmt alle Ölfirmen und sagt, welches ist das Beste, das kriegt ein AAA, welches ist das Schlechteste, kriegt das schlechteste Rating. So kann eine Ölfirma ein AAA-Rating bekommen mit diesem Ansatz, weil es das Beste ist in diesem Sektor. Dann gibt es einen anderen Approach, das ist der absolute Approach, die sagt, wie viel ESG-Risiko hat eine Firma? Da sind die Development Banks, wie Eurofima, alle sehr gut geratet, weil wir einen Zweck haben, der eigentlich nachhaltig ist, oder? Und die Ölfirmen sind alle schlecht geratet. Auch die beste Ölfirma ist schlechter geratet als die schlechte Development Bank. Und beide Ansätze können nicht eine Korrelation von 100 haben, weil sie grundverschieden sind. Und da muss ich den Investor selber fragen, welchen Ansatz brauche ich, oder Eurofima? Braucht einen absoluten Ansatz. Wir wollen nicht in Ölfirmen investieren, sondern wir schauen auf das absolute Risiko. Ein Investor, der einen Benchmark replizieren muss, einen Fonds, der kann nicht einfach sagen, ich schließe einen ganzen Sektor aus. Der sagt einfach, ich nehme das beste Unternehmen vom Sektor und dann ist halt die Ölfirma drin. Aber die Frage ist, wie immer, was ist das Investmentziel? Was versucht man zu erreichen mit dem Investment? Und deswegen, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Die Korrelation wird nie 100% betragen, aber wir müssen schauen, dass die Qualität besser wird. Und da ist jeder Emittent selber gefragt, den Dialog zu suchen, das Rating selber zu bewirtschaften und versuchen eben auch, das zu verbessern, oder?
Also ein Aufruf im eigenen Interesse, sich zu melden, halt auch wenn man bei sich selber als Emittent bemerkt, dass etwas nicht stimmt, verständlich, oder? Und wichtiger Punkt, den du noch gesagt hast, oder? In Zukunft wird das allenfalls gleich wichtig sein wie ein Kreditrating. Vielleicht können wir da noch einen kurzen Ausblick auch machen, Robert. Also wir haben eben gesehen, es ist ein hochaktuelles Thema. Investoren, Emittenten sind da jetzt stark aktiv in diesem Bereich. Regularisch geht einiges von der Regulatorik her, wie wir bei diesem EU Green Deal Investment Plan gesehen haben, für die Etablierung eines EU Green Bond Standards. Das wird immer konkreter. Unsere abschließende Frage lautet deshalb eben, wo geht die Reise bezüglich des Finanzierungsmarktes zusammenfassend für dich als Fachmann jetzt hin?
Ja, danke für diese Frage. Das ist natürlich eine schwierige Frage, da ich auch nicht die Kristallkugel habe, oder? Aber wichtig ist auch zu wissen, als Schweizer oder als Schweizer Unternehmen, wir sind in den Kinderschuhen, also was die EU macht, da sind wir jahrelang hinterein. Also in der Schweiz hat Nachhaltigkeit noch fast gar keine Bedeutung. Green Bonds ist ein Nischenprodukt. Europa ist das komplett anders, oder? Europa rennt uns davon. Und wenn wir das sehen, die Entwicklung in Europa, wenn die in die Schweiz kommt, dann wird das exponentielle Wachstum im Bereich nachhaltige Anlagen sich weiterziehen, oder? Das ist klar. Und dann gibt es aus meiner Sicht drei Trends, wie sich das eigentlich dann umsetzen könnte, dieses exponentielle Wachstum im Bereich Nachhaltigkeit. Und der erste ist, wenn wir zurückschauen, wenn der Investor früher geschaut hat, wie lege ich mein Geld an im Anleihenmarkt, dann hat er sich gesagt, wie lang ist das Geld gebunden und mit welcher Wahrscheinlichkeit kriege ich es zurück? Der Investor hat angeschaut die Laufzeit und das Kreditrisiko. Heute fragt sich der Investor, wie lange ist das Geld gebunden, mit welcher Wahrscheinlichkeit kriege ich das Geld zurück und was macht der Kreditnehmer mit meinem Geld? Es geht nicht mehr nur um Laufzeit, Kreditrisiko, sondern um den Zweck, oder? Und wenn wir das weiterspielen, ist vielleicht auch der Zweck, der Grund, warum die grüne Anleihe von Deutschland 5 Basispunkte teurer ist als die nicht grüne Anleihe von Deutschland, weil der Zweck ein nachhaltiger, ökologischer, sinnvoller ist. Und das ist meine These, wenn jetzt dieses Greenium, das sogenannte Greenium, sich weiter etablieren sollte, dann gibt es eben diese dritte Komponente und das ist dann der große Trend, auf den Investoren, aber auch Emittenten schauen müssen in ihren Überlegungen, was man emittiert oder in was man investiert. Das ist aus meiner Sicht der erste große Trend, oder? Dieser Zweck, wie materialisiert er sich im Finanzmarkt? Der zweite ist ganz klar, die Transparenz wird massiv zunehmen. Also es wird von jedem Unternehmen gefordert, von Investorenseite, von regulatorischen Seite, von unserer Gesellschaft auch, dass man Stellung nimmt zu Nachhaltigkeitsthemen. Das bedeutet Governance. Die Organisation muss aufklären über Risiken und Chancen bezüglich Klima. Die Organisation muss Risikomanagement machen, wie Klimathemen gesteuert werden in der Organisation. Sie muss eine Offenlegung der Strategie machen, wie die Risiken im Klimabereich Auswirkungen haben auf das Unternehmen. Und sie muss klare Zielvorgaben machen in Zukunft. Also jedes Unternehmen muss sagen, ich will das erreichen und dann wird es gemessen. Und dann der dritte Trend, den ich sehe, ist, alles hat gestartet mit den grünen Bonds. Also nachhaltige Investoren haben geschaut, was ist eine grüne Anleihe? Okay, ich bin nachhaltiger Investor. Das funktioniert gut, aber der Trend ist dann weiterhin gegangen. Okay, jetzt von grünen Anleihen gehen wir weiter, wir schauen das Unternehmen an. Oder hat das Unternehmen ein Businessmodell, das nachhaltig ist? Und dann schauen wir eigentlich das ESG-Rating an von einem Unternehmen, ob das Unternehmen ganzheitlich nachhaltig ist. Und der neueste Trend, den ich sehe, es gibt viele, die sind beim ersten, es gibt viele, die sind beim zweiten. Und der neueste Trend, den ich sehe, ist, dass man die Investments zu den Sustainable Development Goals linkt. Also man verknüpft beispielsweise sein Investment und sagt, mein Ziel ist Ziel Nummer 11, Sustainable Cities and Communities, und deswegen investiere ich in Eurofima. Und ich glaube, das sind so drei Trends, die sich durchsetzen könnten. Eben, ich habe auch nicht die Kristallkugel, aber das ist so mein Gefühl, was ich so höre von den Investoren und als Investor selber.
Ja, also wenn ich zusammenfassen darf, drei Trends, eben, es wird mehr auf den Zweck geachtet, die Transparenz steigt und es gibt vermehrt eben auch einen Link zu diesen Sustainable Development Goals, was sehr sinnvoll ist, um einen möglichst hohen Impact auch in gewissen Bereichen dann zu erzielen. Oder? Sehr gut. Robert, an dieser Stelle ganz vielen herzlichen Dank für die spannenden Ausführungen zu diesem hochaktuellen Thema und wir wünschen dir und auch der Eurofima selbstverständlich weiterhin alles Gute.
Merci vielmal, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte den Zuhörern einen interessanten Einblick geben. Es ist ein wichtiges Thema für alle Akteure der Wirtschaft. Ich glaube, man sollte das nicht vernachlässigen und sagen, das ist nur ein kurzfristiger Trend. Das wird wahrscheinlich für immer so bleiben. Also es ist besser, man startet jetzt und nicht erst morgen.
Vielen Dank euch Robert. Beiden. Danke dir und schönen Tag dir noch. Danke.
Danke, gleichfalls.
Ciao.
Ciao, ciao.